Die haben halt irgendwie Ideen gesucht, wie es gehen kann. Ich glaube, sie wollten schon zurückschrauben in ihrem Leben, also weniger Sachen besitzen und um sich um weniger Dinge zu kümmern, um weniger Geld auszugeben. Aber dann fehlte noch so ein bisschen der Impuls oder die Idee. Und mir ja auch. Ich habe halt für mich selbst gesucht und habe gedacht, boah, das ist interessant, das zeige ich mal den anderen. Weil ich wusste, ich bin ja nicht alleine, der es so geht. Trau dich. Egal, was du gerade im Kopf hast, egal, wovon du träumst, mach's einfach, probier's. Wenn es nicht klappt, gehst du wieder zurück in dein altes Leben. Also ich habe es so oft gemacht, ich bin so oft umgezogen, ich habe so oft Sachen ausprobiert und ich habe niemals bereut, so etwas getan zu haben. Auch wenn es nicht funktioniert hat, dann weiß ich für mich, okay, das war nicht meins. Aber ich könnte mir nie verzeihen, später irgendwo drüber nachzudenken, so, oh Mann, was wäre, wenn...
Moin und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und möchte euch heute ein Thema näher bringen, das viele Menschen bewegt, nämlich ein alternatives, ein anderes Leben. Ich spreche heute mit Katja Wolf. Katja hat den YouTube-Kanal Peace, Love and Om ins Leben gerufen. Vor etlichen Jahren schon. Dieser Kanal hat mittlerweile 400.000 AbonnentInnen und erzählt Geschichten von Menschen, die den Mut hatten, auszubrechen aus dem Leben, das sie bis dato geführt haben. Ich spreche mit Katja darüber, dass, wenn dieser Wunsch irgendwo in einem schlummert, dass es sich lohnt, jetzt diesen Mut aufzubringen, auszubrechen. Ich spreche mit ihr über die Begegnungen, die sie besonders berührt haben, und über ihre Arbeit als Vollzeit-YouTuberin. Wir sprechen auch über ihren eigenen Lebensweg, warum sie eine Zeit lang auf Teneriffa lebte und heute wieder in einer Wohnung in Leipzig. Diese Folge ist auf jeden Fall ein Plädoyer dafür, dass die eigene Vita nicht immer straight gerade sein muss, um ein zufriedenes Leben zu führen. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch mit Katja Wolf. Bevor wir da jetzt reingehen, atmen wir noch einmal tief durch. Ich will dir kurz von einem Startup in Berlin erzählen, das du dir mal anschauen solltest. Aware heißt das. Eine App, mit der du herausfinden kannst, wie gesund du bist. Und zwar kannst du mit der Aware-App bis zu 70 Blutmarker testen. Du vereinbarst einen Termin in einem Labor. Es gibt mittlerweile in ganz Deutschland Labore von Aware. Ich war in so einem super schicken Ding in Hamburg, bin da rein, hab mir einmal Blut abnehmen lassen und zwei Tage später hatte ich in meiner App die Ergebnisse, inklusive einer Einordnung, ob diese Werte nun zu hoch oder zu niedrig oder im grünen Bereich sind und was das für mich bedeutet, welche Handlungsempfehlungen daraus entstehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, einen Bluttest kann ich ja auch bei meinem Hausarzt, bei meiner Hausärztin machen und grundsätzlich ist das möglich, aber selbst bei einem großen Blutbild werden nur ungefähr 20 Blutmarker getestet. Und es braucht auch immer irgendeinen Grund für ein solches Blutbild. Mit Aware kannst du einfach selber entscheiden, was du testen möchtest. Es gibt da verschiedene Pakete, zum Beispiel Sport, Hormone, Herzgesundheit, du kannst auch nur Vitamin D testen, du kannst deine Long-Term-Health-Werte testen oder Omega-3 zum Beispiel. Das war bei mir ein Ergebnis, Omega-3 müsste ich mal schauen, dass ich da ein bisschen mehr reinkriege, der Wert ist etwas niedrig, genauso wie mein Magnesium-Wert. Vitamin D war auch nicht ganz so dolle. Also ich habe da wirklich wichtige Erkenntnisse rausziehen können. Wurde auch alles nochmal eingeordnet bei einem Online-Termin mit einem Arzt. Wenn du dir das mal ansehen möchtest, dann lädst du dir entweder direkt die Aware-App runter oder du guckst online vorbei unter aware.app. Da findest du auch alle wichtigen Informationen. Und das Tolle ist, als Freiraus-HörerIn bekommst du mit dem Code CHRISTO20 20% Rabatt auf deinen ersten Test.
Thank you.
Katja, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Danke dir, Christoph.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute sprechen. Ich bin total gespannt auf deine Geschichten und vielleicht auch die ein oder andere Geschichte von Menschen, die du getroffen hast und deren Geschichten du dann erzählst. Aber als erstes würde mich interessieren, wie du denn eigentlich groß geworden bist, in welchem Umfeld?
Och, das ist relativ 0815 gewesen. Also wirklich nichts Spektakuläres. Ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Ich war 9, als die Wende war. Also wirklich total klassisch, ohne irgendwelche Ausreißer nach oben oder nach unten.
Klassisch heißt Wohnung, Familie, Mama, Papa da und wahrscheinlich Kindergarten, Schule.
Genau, genau.
Sportverein war das dann in der ehemaligen DDR auch noch.
Ja. Tatsächlich auch Sportverein, ja. Auf einem Dorf, also schon sehr ländlich, aber ich glaube, ich hatte eine relativ normale Kindheit.
Und dann warst du aber aus der Schule irgendwann raus, wahrscheinlich auch aus dem Sportverein. Hast du dann dein Umfeld verlassen, in dem du deine ersten Lebensjahre, Kindheit und Jugend verbracht hast, oder bist du da geblieben?
Nee, also ich hatte schon mit 14, 15, 16 so den Drang, ich möchte da weg. Also das war, da wo ich aufgewachsen bin, habe ich mich jetzt auch nie wirklich, also zumindest in den späteren Jahren, so in der Pubertät, nicht so wirklich dazugehörig gefühlt, im Sinne von, nicht unbedingt bei den Menschen, also bei meinen Freunden, sondern eher diese ganze Mentalität. Also ich komme halt aus Sachsen-Anhalt und ich schäme mich tatsächlich immer, das zu sagen. Es ist mir total unangenehm. Ich weiß nicht, warum, aber ich wollte halt immer dort weg. Und dann bin ich halt mit 16 schon nach Niedersachsen gegangen und habe dort eine Ausbildung gemacht. Und ich wollte auch unbedingt in die große, weite Welt. Ich wollte unbedingt als Au-pair nach Amerika. Mit 16 ist man natürlich noch zu jung. Aber also ich habe eigentlich immer sehr viel dran gesetzt, dort wegzukommen, ohne wirklich zu wissen, warum. Also auch heute habe ich ein bisschen noch so ein... Also ich fühle mich nicht besonders wohl in diesem Bundesland. Ich kann gar nicht sagen. Also ich weiß nicht warum. Ich wohne jetzt im Nachbarbundesland. Das ist okay.
Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht mit 16?
Ich habe angefangen als Hotelfachfrau mit dem Hintergrund, ich war absoluter Boygroup-Fan und habe gedacht, hey, wenn ich im Hotel arbeite, dann besteht die Möglichkeit, dass ich sie mal kennenlerne. Ich bin allerdings in einem Kurhotel gelandet im Harz und da ist natürlich keiner abgestiegen. Und nach 4 Monaten habe ich auch realisiert, oder nach 6 Monaten habe ich realisiert, dass es, glaube ich, überhaupt nicht mein Ding ist, so Leute zu bedienen oder die Zimmer aufzuräumen, den hinterher zu räumen. Das war irgendwie die falsche Berufswahl für mich.
Und was hast du dann gemacht? Hast du das aufgehört nach 4 Monaten oder hast du das durchgezogen, umgesattelt?
Nee, ich bin dann tatsächlich erstmal wieder zurück ins Elternhaus. Ich war ja immer noch 16. Ja, wie es halt so ist, damals zumindest. Ich glaube, heute ist es auch noch in einigen Köpfen. Ja, Kind, du musst unbedingt eine abgeschlossene Ausbildung haben. Ich sehe das heute bei meiner Tochter total anders, weil ich habe mich dann einfach schnell entschieden für irgendwas. Das war Bürokauffrau, das habe ich tatsächlich auch abgeschlossen. Aber es war vom ersten bis zum letzten Tag, habe ich gespürt in jeder Zelle meines Körpers. Also das ist überhaupt nicht, das ist noch viel weniger als das, was es davor war, was irgendwie zu mir passt. Aber ja, ich habe es halt durchgezogen, weil man muss ja eine abgeschlossene Ausbildung haben. Und ich habe aber nie in dem Beruf gearbeitet. Ich bin dann tatsächlich nach der Ausbildung nach Amerika gegangen als Au-pair, nach Florida. Ja, das war so das erste Mal, wo ich weiter weg war und dann auch das sehr genossen habe.
Wie hat dich das geprägt, Amerika? Ich finde es gerade ein ganz interessantes Thema. Ich weiß nicht, wie alt deine Tochter ist. Meine ist jetzt gerade in dem Alter, wo das bei ihr und in ihrem Umfeld ein Thema ist, ein Auslandsjahr zu machen. So wird demnächst 15. Und ich habe gerade so das Gefühl, also gerade Amerika, USA, hätte ich gerade wenig Lust, meine Tochter in so einer prägenden Phase hinzuschicken, ohne zu wissen, was für eine Familie die da kommt. Und ich habe auch die Erfahrung, das erzähle ich in dem Zusammenhang oft, wenn ich so denke an die, die in USA waren damals, in meiner Schule, kamen oft wieder und waren so, ja, weiß nicht, ich hatte danach nicht mehr so einen richtigen Zugang zu denen. Die waren oft so oberflächlich, so ein bisschen, fanden sich natürlich auch total toll mit dem Englisch, was sie sprechen. Und die Mädels waren oft so, ich sag mal, Tussi-mäßig dann unterwegs, die Jungs Cowboy-mäßig. Ich verbinde damit eher was Negatives, obwohl das natürlich grundsätzlich eine total gute Erfahrung ist, im Ausland zu sein, ja, und mal weg zu sein, andere Menschen kennenzulernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Wie war das für dich, wenn du da so heute drauf blickst? Und Wie ist es jetzt, wenn du auf deine Tochter guckst?
Also meine Tochter wird jetzt 17 und hatte tatsächlich auch die Idee, ein Auslandsschuljahr zu machen in Amerika. Und das hätte ich auch total unterstützt, aber sie ist auch so ein Mensch, sie kann nichts alleine machen oder will nichts alleine machen. Das heißt, sie hätte da nur mit einer Freundin, habe ich gesagt, aber das ist ja auch nicht der Sinn. Also du sollst ja schon irgendwie alleine klarkommen. Letztendlich hat sie sich dann dagegen entschieden. Aber ich war damals 19 und ich war sogar 20. Genau, das war genau 2000. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Phase. Da ist man dann schon durch das Gröbste durch. Aber ich weiß genau, was du meinst. Man ist in dieser Zeit so formbar oder manipulierbar noch mit 15, 16, dass das schon also tiefgreifende Veränderungen bewirken kann. Und also es kann gut sein, es kommt immer auf die Gastfamilie an. Da habe ich auch sehr, sehr viele Erfahrungen, also von anderen viel Schlechtes gehört, weil je nach Organisation wird einfach, ja, also wird auch gar nicht geguckt, ob das wirklich passt. Viele Gastfamilien nehmen auch wirklich nur, weil sie das Geld kriegen. Also es ist, man muss da wirklich ganz genau gucken, wo man seine Kinder hinschickt. Also ich war ja auch als Au-pair und nicht als, ich war nicht in der Schule gewesen. Ich hatte eine kleine Zweijährige zu betreuen, die war eigentlich ganz süß, aber irgendwie hat's so am Ende doch nicht gepasst und ich musste dann früher abbrechen und ich bin am Flughafen von Miami, da bin ich zurückgeflogen. Ich habe da deutlich mehr geheult als damals, als ich von Leipzig rübergeflogen bin. Also es war für mich also schon irgendwie auch sehr, sehr traurig, das abbrechen zu müssen. Und hatte sehr viele Jahre kein gutes Bild von den Amerikanern, weil ich es als sehr, sehr oberflächlich empfunden habe. Und war vor 2 Jahren das erste Mal wieder mit meiner Tochter, waren wir in New York, kurz, also so in der Adventszeit, war noch Herbst. Und da habe ich erstmal wieder, und die hat auch New York in gar keiner guten Erinnerung gehabt, und dachte mir so, ja, gucken. Und es fühlte sich ganz, ganz anders an, plötzlich. Und das war, für mich ist New York tatsächlich, also wir waren jetzt auch ein bisschen länger gewesen, aber es war so eine schöne Stadt. Ich meine, die Menschen sind wie sie sind, aber ich finde sie trotz allem, auch wenn man sie oberflächlich empfindet, ich finde sie super freundlich. Sie sagen dir, hey, you're looking gorgeous. Also die geben dir ständig irgendwelche Komplimente, wildfremde Leute, die geben dir einfach ein gutes Gefühl, die machen dir einen schönen Tag. Mach das hier mal hier in Deutschland, sag mal zu jemandem, hey, du siehst aber toll aus. Der denkt, hä, was willst denn du? Und das schätze ich sehr an den Amerikanern, muss ich sagen. Also das, die wissen genau, wie sie einen guten Tag machen. Wissen allerdings auch, wie sie einen schlechten Tag machen.
Ja, aber das sage ich tatsächlich auch immer. Also mir ist es tausendmal lieber, jemand ist dann oberflächlich, aber freundlich, ja, und eben positiv einem gegenüber, als wenn er so eine Fresse zieht und total grummelig ist und unfreundlich. Ja, also kann ich total nachvollziehen. Und letztlich tut man einem Land und ja auch den Menschen immer Unrecht, wenn man sie alle über einen Kamm schert und sagt, die sind so und die sind so. Das ist doch schön, dass du da für dich nochmal dein jetzt so ein positives Erlebnis reingekriegt hast durch New York.
Ja, total.
Jetzt kamst du dann wieder so mit 19, vielleicht schon 20 aus Florida rübergeflogen. Wie ging es dann für dich weiter nach dieser Erfahrung Au-pair in den USA?
Also für mich war klar, Sachsen-Anhalt wird's nicht wieder. Also habe ich alles dran gesteckt, da irgendwie wieder wegzukommen und habe dann so den Klassiker damals gewählt, einfach nach Bayern bin ich gegangen, habe dort so als Berufseinsteiger in einem Callcenter gearbeitet. Das war auch nur so vorübergehend. Aber es war okay, ich habe dort quasi Fuß gefasst, ich habe dort nette Menschen kennengelernt und bin dann 6 Jahre in Bad Tölz geblieben, habe dort quasi so die ersten Schritte gemacht in den Medien. Ich habe dort bei Radio Alpenwelle ein Volontariat gemacht und habe festgestellt, ja, das ist es. Ich bleibe in den Medien.
Ja, interessant. Also auch kein gerader Weg dahin, sondern schon so ein bisschen ja, ein Gucken und ein Schlängeln. Ne? Und dann aber da gelandet irgendwo, wo du gesagt hast, hey, hier geht mir das Herz auf, hier will ich bleiben. Radio, so. Bad Tölz. Jetzt bist du aber heute nicht mehr in Bad Tölz, sondern der Weg ging dann weiter, hat sicherlich nochmal ein paar Schleifen genommen. Da wollen wir nicht jede Schleife im Detail mitnehmen, aber wo bist du denn nach dem Radio gelandet?
Also ich hatte dann auch wieder, mich hat es ein bisschen wieder gepackt, ich wollte ins Ausland. Also ich war dann irgendwie 6 Jahre an einem Ort, was schon echt lange ist. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin, glaube ich, 21 Mal umgezogen in meinem Leben und ich dachte mir, ich würde so gerne ins Ausland wieder gehen. Und hatte mich dann bei allen deutschen Radiostationen im Ausland beworben. Da war auch San Francisco dabei gewesen. Goethe-Radio, glaube ich, hieß das. Die hätten mich aber nicht bezahlen können. Die hätten halt ein Praktikum. Und dann dachte ich so, ja, ich weiß nicht, wie ich es finanzieren soll. Und letztendlich habe ich mich dann auf Teneriffa beworben bei Radio Megawelle, also von der Alpenwelle zur Megawelle. Und wollte eigentlich auch nur so ein Praktikum, so ein bezahltes Praktikum haben. Und dann hatten die gesagt, naja, nee, Praktikum, das können wir dir nicht anbieten. Aber wie wär's denn mit einer festen Stelle? Und ich so, okay, nehme ich. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nie auf Teneriffa. Ich war nur einmal auf Fuerteventura. Und als ich da gelandet bin damals, habe ich nicht erwartet, dass es so karg und braun und hässlich ist. Die Strände sind schön, aber der erste Eindruck war so, oh mein Gott, das war halt Urlaub. Und dann dachte ich mir, ja, okay, give it a try. Und dann bin ich rübergeflogen und wir hatten ein Vorstellungsgespräch und ich bin halt im Süden gelandet. Im Süden von Teneriffa ist ja schon auch irgendwie sehr, sehr trocken. Und dann dachte ich mir so, ja, warum nicht? Und da war ich, also insgesamt mit hin und her habe ich 6 Jahre auf Teneriffa gelebt, also auf Lanzarote auch. Aber das waren so, im besten Jahre klingt jetzt blöd, aber das waren die schönsten Jahre. Da ist so viel passiert, innerlich auch in mir. Das ist so meine zweite Heimat, die Kanaren. Ich bin, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, könnte ich schon wieder los. Ich bin vor 2 Jahren zurückgekommen, nach 1,5 Jahren wieder, und meine Tochter wollte unbedingt ihren Schulabschluss in Deutschland machen. Und ich hatte gehofft, dass wir da länger bleiben. Und das war so, als hätte ich eine Beziehung beendet. Ich hatte ganz krassen Liebeskummer nach dieser Insel und konnte dann auch später nicht mehr hinfliegen. Also weil meine Freunde so, ja, dann komm doch im Urlaub. Und das kann ich nicht, weil ich weiß, ich muss wieder zurück. Nach 2 Wochen, dann, das bricht mir nochmal das Herz. Ja, also da ist ganz, ganz viel passiert auf den Kanaren.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast ja vorhin von deiner Tochter gesprochen und auch jetzt nochmal, dass die dann hier den Schulabschluss machen wollte und eben auf Teneriffa schon da war. Nur um es doch mal so einzuordnen, ein bisschen zeitlich. Ist sie da drüben geboren? Hast du die da mit rübergenommen? Aus welcher Situation kamst du, als deine Tochter kam, beziehungsweise in welcher Situation warst du privat? Also hast du einen Partner, Partnerin gehabt? Wie war das?
Also ich habe auf Teneriffa ihren Vater kennengelernt. Er ist Argentinier. Und wir hatten aber auch keine wirkliche stabile Beziehung. Als ich dann schwanger war, war irgendwie klar, nee, lass uns nicht auf Teneriffa bleiben, lass uns mal aufs Festland ziehen. Und dann haben wir Barcelona probiert und dann hatten wir uns aber getrennt. Dann bin ich zurück nach Deutschland, habe mein Kind in Deutschland bekommen. Und dann bin ich noch ein Jahr in Berlin geblieben mit ihr, also in der Elternzeit. Und habe dann auch festgestellt, nee, das will ich eigentlich auch gar nicht. Und dann habe ich entschieden, ich gehe nochmal auf die Kanaren, nach Lanzarote, zum Vater. Das war aber auch nur von kurzer Dauer, diese Beziehung nochmal irgendwie aufzuleben, hat nicht funktioniert. Aber ich bin dann knapp 2 Jahre auf Lanzarote geblieben, bin dann wieder zurück nach Deutschland, nach Leipzig. Und da bin ich dann tatsächlich, glaube ich, 10 Jahre geblieben, bevor ich dann nochmal gesagt habe, komm, lass nochmal Teneriffa machen. Dazwischen waren wir nochmal ein Jahr auf Weltreise. Das ist genau. Aber ja, genau, also sie ist quasi auf Teneriffa entstanden und hat dort auch bis sie 3 war, dann auch gelebt. Aber sie konnte da nicht mehr anknüpfen. Und ich hätte gehofft, dass sie so ein bisschen ihre Wurzeln, ihre argentinische Mentalität erkennt. Aber sie hält sich für sehr, sehr deutsch. Also sie ist wirklich schon sehr deutsch. Da ist wenig Latina.
Wie habt ihr gelebt in dieser Zeit? Also waren da Lebensmodelle, Lebensformen dabei, die alternativ waren? Oder war das immer Wohnung, Haus, relativ klassisch?
Das war schon immer relativ klassisch. Ihr Vater allerdings, der lebte in einem, also angefangen hat es damals, der hat sich den ersten VW-Bus gekauft. Also er ist so ein kleiner, so ein Kfz-Mechaniker, Musiker, so ein Überlebenskünstler. Und dann hat er, nachdem wir uns getrennt hatten, dort ist er in ein Auto gezogen, in so einem Hanomag Kensche, so einen alten Mercedes. Und das war so das erste Mal, wo ich damit in Berührung kam, dass Menschen im Auto leben. Also mein Ex-Partner in dem Fall. Und dass das irgendwie für ihn ziemlich gut funktioniert hat. Das fand ich irgendwie spannend. Und da habe ich auch zum ersten Mal gesagt, okay, ja, ich möchte irgendwie auch so einen Lebensstil haben. Oder da mal reinschnuppern. Es hat nämlich ein bisschen schwierig immer mit Kind. Wenn ich jetzt komplett alleine gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich schneller gemacht. Und dann, als wir dann wieder zurück sind in Deutschland, habe ich mir einen VW-Bus gekauft, einen T3. Und da haben wir dann zum ersten Mal so angefangen, ein bisschen, ja, Camping zu machen und so. Das war so, ja. Aber so richtig alternativ habe ich tatsächlich nie Vollzeit gelebt. Ich habe immer nur so reingeschnuppert, mal so ein Jahr in einem Camper Vollzeit und dann hatte ich noch einen Bauwagen gehabt. Das war aber eher, also es war so ein Versuch, dort zu leben und da sind wir immer nur in den Ferien oder das war zur Corona-Zeit, das war eigentlich auch ganz gut, da konnten wir sehr viel Zeit verbringen. Um für mich herauszubekommen, ist das überhaupt eine Lebensform? Für mich kann ich mir das vorstellen. Aber ja, mit Kind oder mit damals pubertierendem Kind in einem Bauwagen ist für beide Seiten nicht einfach.
Alpenwelle, Megawelle. Welche Welle kam in Deutschland dann oder war es wieder was ganz anderes?
Nee, ich habe dann entschieden, also zum Radio möchte ich nicht mehr zurück. Also ich habe auf Teneriffa und auf, genau, Atlantis FM auf Lanzarote war es tatsächlich noch, wo ich gearbeitet habe. Aber ich hatte da so viel Freiheit bei diesem Radio, dass ich wirklich Beiträge machen konnte von 3 bis 6 Minuten. Also so ähnlich wie Deutsche Welle, richtig, ne? Also richtig deep in so ein Thema rein. Und bei diesen normalen Sendern hast du halt einen Beitragsplatz von, also damals war es 1,30 und da dachte ich mir so, was will ich denn da erzählen? Und das wollte ich irgendwie nicht und hatte dann die Idee, zu Fernsehen zu gehen, also zu einer Fernsehproduktionsfirma. Und hier in Leipzig gibt es ja einige. Das hat dann geklappt und dann habe ich insgesamt 6 Jahre nochmal fürs Fernsehen gearbeitet, für verschiedene Produktionsfilme, für verschiedene Formate.
Was waren das für Formate? Waren das auch Formate, in denen du gut Geschichten erzählen konntest oder war das wieder eher dann was anderes? Also es gibt ja ein vielfältiges Fernsehprogramm und oft ist es nicht ganz so in die Tiefe gehend.
Ja, ich habe schon sehr viel für Trash-TV gearbeitet. Also wir hatten für Goodbye Deutschland haben wir gedreht. Ich war damals für die Recherche verantwortlich, habe quasi die Protagonisten gesucht, habe sie gecastet und habe dann so ein Exposé geschrieben über ihre Geschichte. Später habe ich dann auch für TAF und für den MDR als Autorin gearbeitet, also mit Kameramann. Da ging es aber auch in die Deep. Also das war, also MDR ging immer noch, das war nicht ganz so trashig, nicht ganz so oberflächlich, aber dennoch wollten sie von uns irgendwie auch so ein bisschen die Crime-Geschichten. Ich erinnere mich, ich habe viel mit der Bundespolizei gedreht damals, mit Drogendealern. Es war irgendwie, das war eine sehr verrückte Zeit, weil es war auch eine nicht ganz ungefährliche Zeit. Und dann, meine Tochter war gerade in die Schule gekommen und dann bin ich nach Hause und dachte mir so, okay, ich war jetzt gerade echt so in einem Drogenmilieu drin. Wo hätte sonst was passieren können? Und jetzt muss ich nach Hause meinem Kind bei den Hausaufgaben helfen. Das waren so 2 Leben. Ich dachte, ich komme damit, ich kriege diesen Spagat nicht mehr geregelt. Und habe dann irgendwann auch entschieden, war auch ein bisschen Burnout schuld, dass ich mich irgendwie anders orientieren möchte. Ich möchte gerne Geschichten erzählen, aber ich möchte sie so erzählen, dass ich Menschen inspirieren kann und nicht, dass Menschen vorgeführt werden oder dass man irgendwie, wie mit diesen Drogen, dass man da irgendwie, vielleicht schlecht abbiegen könnte.
Was ist aus diesen Gedanken dann für eine Entscheidung gefolgt?
Also dadurch, dass ich beim Fernsehen immer nur so einen Jahresvertrag bekommen habe, stand ich halt jedes Jahr erneut vor meiner Arbeitsvermittlerin im Arbeitsamt und die meinte so, ich habe immer wieder einen Vertrag bekommen, aber ich glaube, sie war es leid, mich jedes Jahr zu sehen. Und sie meinte, Mensch, machen Sie sich doch einfach selbstständig. Mein Gott, machen Sie doch das, was Sie jetzt machen, werden selbstständig. Und ich so, okay. Und das ging relativ einfach. Ich habe dann, man muss dann halt so einen
Gründungszuschuss heißt das, ne? Den kriegt man dann, ja, wenn man einen Businessplan vorlegt und so weiter. Ja.
Genau, das habe ich gemacht. Ich habe dann ja alles Mögliche reingeschrieben, womit ich mir vorstelle, mir Geld zu verdienen. Habe aber YouTube komplett ausgelassen. Aber die Idee hatte ich, möchte Geschichten bei YouTube erzählen. Die lassen einen ja dann erstmal ein komplettes halbes Jahr in Ruhe und machen. Und in der Zeit habe ich dann echt angefangen, über YouTube Videos hochzuladen. Ich wusste erstmal nicht, wo die Reise hingeht. Ich habe mich da erstmal ausprobiert und habe Vlogs gemacht, also mit mir selber. Dann gezeigt, wie man, keine Ahnung, Waschmittel aus Kastanien macht. Einfach so ein bisschen, was andere so gemacht haben, mich ein bisschen inspirieren lassen und dann irgendwie auch gemacht. Und dann waren wir in Tarifa gewesen über den Sommer und da habe ich so ein paar Lebensmodelle kennengelernt, also viele, die im Camper leben, aus verschiedensten Gründen, sich aus verschiedensten Quellen finanzieren. Und dann dachte ich, das ist aber interessant. Und habe da so ein paar Videos gemacht und da ist halt eins irgendwie so ein bisschen durch die Decke gegangen, dass ich dachte, okay, da geht also die Reise hin. Und nachdem ich mich dann nach ein paar Monaten wieder mit meinen Arbeitsvermittlern getroffen habe, hat sie gesagt, okay, ja, ich sehe das, was sie machen wollten, haben sie jetzt nicht gemacht, aber es läuft ja auch so. Und dann hat sie mich machen lassen und ich glaube, ich konnte auch ein gutes Jahr, nachdem ich begonnen habe, mich komplett selbst finanzieren dadurch.
Viele können sich das ja immer nicht vorstellen, wie dann diese Finanzierung aussieht. Du hast jetzt gesagt, ein Video ist durch die Decke gegangen. Was bedeutet das finanziell? Einfach durch die Aufrufe bei YouTube wird dann Geld generiert durch Werbung, die da ausgespielt wird? Oder waren das noch andere Dinge, die dann reinkamen, die dann dadurch passiert sind?
Also erstmal sind viele Abonnenten dazugekommen, was ja nicht unwichtig ist für später für die Reichweite. Aber genau, grundsätzlich ist es so, dass die Werbung, die auf YouTube geschalten wird, geht halt zu, ich glaube, 51% an mich und 49% behält sich YouTube. Durch diese Werbeeinnahmen können wir YouTuber uns halt finanzieren und das ist, das war da schon echt entscheidend. Also es gibt immer Monate, die laufen richtig gut und dann bricht es komplett ein. Also du kannst schon sehr extrem schwanken. Aber damals ging es echt eigentlich nur nach oben. Das war einfach krass. Also das war genau der richtige Moment, da dieses Thema mit Vanlife zu starten.
Was war das für eine Geschichte, die du da erzählt hast in dem Video, das so durch die Decke ging?
Das war Davide aus Italien, den hatte ich dort kennengelernt. 2017 war das gewesen. Da war Vanlife noch in den, also zumindest in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Und er lebte dort in seinem Camper, erzählte mir, dass er halt früher Immobilienmakler war und am Gardasee wohnte er. Und hatte irgendwie trotz allem nie so viel, also fühlte sich nicht glücklich und frei und hat sich dann einen uralten Camper gekauft und ist nach Tarifa und ist dort irgendwie hängen geblieben und hat dort dann irgendwann Kitesurfen gelernt und ist jetzt Kitesurf-Lehrer und hat irgendwie so aus dem Van heraus seine Einnahmen generiert. Also er hat aber auch sehr, sehr minimalistisch gelebt. Der hat keine großen Ausgaben. Und da haben dann irgendwie die Leute gemerkt, so man muss gar nicht in diesem Hamsterrad feststecken. Also man kann auch einfach völlig gechillt am Strand leben und sich durch Gelegenheit Jobs irgendwie über Wasser halten. Und dann sind die Leute tatsächlich zu ihm gefahren nach Tarifa, um ihn kennenzulernen. Die haben Fotos mit ihm gemacht. Sie hatten immer wieder gesagt, Katja, die waren schon wieder hier. Hier war heute schon wieder jemand. Also als wäre es irgendwie so ein Superstar. Das habe ich danach nie wieder erlebt, aber dass die echt zu ihm hingefahren sind und dann hier so ein Foto.
Da hattest du deine Boyband. jetzt hast du das habe ich mir angesehen, in dem Video, was so als Trailer dient, auf deinem YouTube-Kanal gesagt, so hey, nach diesem Video hast du verstanden, ihr braucht Inspiration, mutmachende Geschichten und neue Helden, ja, adressiert an die Menschen, ja, an deine Community. Warum glaubst du, ist das so? Also warum brauchen die Menschen diese Inspiration, Geschichten, die ihnen Mut machen? Warum haben sie selbst nicht so den Antrieb? Oder was sind das für Situationen, wenn du das so, letztlich sicherlich auch nicht über einen Kamm scheren, aber die Menschen, die dir folgen, auf YouTube und auf anderen Kanälen, warum fasziniert die das so? Kannst du das sagen?
Also ich glaube, ich kann da viel von mir ausgehen, weil ich hatte ja damals einen Burnout gehabt und habe mich auch so ein bisschen lost gefühlt und wusste nicht, was kann ich machen, dass ich mich besser fühle, dass ich eine gute Work-Life-Balance habe, dass ich mich frei fühle, dennoch aber irgendwie Geld reinkommt. Und ich glaube, dass es auch damals, das fing auch gerade erst an mit diesen ganzen Remote-Arbeiten und die haben halt irgendwie Ideen gesucht, wie es gehen kann. Also ich glaube, sie wollten schon zurückschrauben in ihrem Leben, also weniger Sachen besitzen, um sich um weniger Dinge zu kümmern, um weniger Geld auszugeben. Aber dann fehlte noch so ein bisschen der Impuls oder die Idee. Und mir ja auch. Und ich glaube, es ist so, also ich habe halt für mich selbst gesucht und habe gedacht, boah, das ist interessant, das zeige ich mal den anderen. Weil ich wusste, ich bin ja nicht alleine, der es so geht. Und habe halt quasi alles, was mich inspiriert hat, habe ich dann gefilmt und habe es den anderen gezeigt, um sie weiter zu inspirieren. Und also gerade auch durch Corona, ich habe so viele Follower dazu bekommen. Ich habe so krasse Klicks gehabt, weil das nochmal eine krassere Zeit war, wo sich die Leute verloren haben oder verloren gefühlt haben und wissen wollten, was kann ich machen, wenn mein Job jetzt wegbricht? Ich brauche was anderes, ich will mehr Freiheit. Man war eingeschlossen, der Job war weg oder war, ja, wie auch immer. Und ich glaube, da waren die Videos auch sehr, sehr wichtig für viele Menschen. Die haben sich da so ein bisschen abgeholt gefühlt und weil ja auch die Menschen selber, die in den Videos sind, aus so einer Situation kamen, wo sie unglücklich waren. Also es geht ja, oder nee, einige vielleicht schon, für viele war das wirklich so eine Lebensveränderung, alles hinter sich zu lassen und neu anzufangen. Und natürlich ist es auch ein Risiko gewesen für viele. Und zu sehen, dass es ein Risiko ist, aber dass es trotzdem weitergeht, ist, glaube ich, auch nochmal eine Ermutigung. Also dass es einfach nie aufhört, dass das Leben dich einfach nicht im Stich lässt.
Hörst du Geschichten oder kriegst du viel Rückmeldung von Menschen, die dadurch inspiriert, auch den Schritt wagen, dann so ein Leben zu leben?
Ja, sehr, sehr viel. Also sehr viel. Ich krieg E-Mails darüber, dass sie dank dieses Videos es jetzt auch geschafft haben oder sich getraut haben. Ich habe auch ganz am Anfang, als ich mit Vanlife angefangen hatte, habe ich so die Angst gehabt, oh Gott, was ist, wenn ich alle Vanlifer jetzt schon durch habe? Wen interviewe ich denn da? Wie kann ich denn dann, was mache ich denn dann? Aber ich habe mir dadurch quasi so meine eigenen Nachkommen gezüchtet. Also mit dem Video, was rausging, habe ich 3 Leute mindestens inspiriert, die es dann auch gemacht haben und die habe ich dann irgendwann auch interviewt. Also es war irgendwie ein
sich selbst erhaltendes Modell, ja.
Ja, genau.
Aber irgendwann ist es ja dann nicht nur bei Vanlife geblieben. Also du hast ja dann noch andere Facetten reingebracht, ne? Und das aufgemacht, über Menschen berichtet, deren Geschichten erzählt, die zum Beispiel in Tiny Houses leben oder in ganz anderen Lebensmodellen, die aber auch nicht dem klassischen Standard entsprechen. Wie kam das? Auch daraus, dass du gesagt hast, hier ist nicht mehr genug in dem Vanlife-Bereich oder gab es da noch andere Motive?
Gar nicht so aus dieser Not heraus, sondern eigentlich, weil sich das einfach so ergeben hat. Ich hatte jemanden kennengelernt, der hat so gelebt. Also zum Beispiel hatte ich ein ganz junges Pärchen in Spanien kennengelernt. Die haben sich selbst ein Haus gebaut aus Europaletten. Das war auch damals ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit. Und dann dachte ich mir so, oh, wie cool ist das denn? Die haben irgendwie nur 50 Euro bezahlt. Ich habe einfach sehr viele einfach so kennengelernt. Und dann habe ich gemerkt, so, ach ja, jetzt kommt die Tiny House-Bewegung, okay. Und ich war auch so ein bisschen, also mittlerweile auf jeden Fall, aber damals war ich auch schon so ein bisschen müde langsam von den ganzen Vanlife-Geschichten. Es wiederholt sich schon sehr häufig. Und die Camper, also ich glaube ich habe knapp 300 Camper gefilmt. Da findest du auch nicht mehr so viel Neues jetzt für dich selber. Und es muss auch für mich spannend bleiben, sonst wird der Film auch nicht gut. Also wenn ich dann selber auch so nur so semi-begeistert bin, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn. Also ich muss da schon auch noch für brennen. Genau, und dann es war irgendwie ziemlich, es hat das eine hat irgendwie ein bisschen das andere abgelöst, ohne dass ich da großartig mich, ja, da muss ich ja großartig suchen oder so. Das hat sich schon irgendwie alles so ergeben. Und Instagram ist auch eine sehr gute Recherchequelle, was das angeht. Ja, also ich habe da viele verschiedene Formen gefunden und die haben sich mir gezeigt und ich dachte mir so, ja, das ist cool, das möchte ich auch zeigen und das möchte ich auch zeigen und Hauptsache anders, das war irgendwie auch egal, ich habe da gar nicht in eine bestimmte Richtung geguckt, für mich war wichtig, Hauptsache anders.
Wie produzierst du denn? Also du warst ja beim Fernsehen beziehungsweise in der Produktionsfirma, kennst das ja alles, aber ziehst du jetzt alleine los oder hast es über die Jahre gemacht, wie hat sich das vielleicht auch möglicherweise entwickelt, mit einer Kamera? Und mit einem Mikrofon triffst die Menschen, filmst das da, schneidest das selber, lädst das selber hoch oder hast du da auch Menschen, die dir helfen?
Nee, ich mache das tatsächlich also von Anfang an alleine mit Kamera und Mikro. Hab das über die Jahre auch so ein bisschen angepasst. Also ich muss ehrlich sagen, kameratechnisch bin ich wirklich keine große Leuchte. Im Schnitt geht's, aber ich habe dann am Ende irgendwann nur noch mit Handy gedreht, weil das für mich einfach, das war einfacher, der Autofokus ist schnell, die Belichtung ist, also es passt sich einfach sehr viel schneller an. Und tatsächlich die meistgeklicktesten Videos sind die ich mit Handy gedreht habe. Da manchmal auch Tonqualität schlecht ist, aber da habe ich festgestellt, okay, es ist wenig das Technische, was zählt, sondern einfach der Inhalt. Da verzeiht YouTube ganz, ganz viel. Und als ich auf Teneriffa war, habe ich festgestellt, oh, in Deutschland gibt es auch Geschichten und ich bräuchte jemanden, der für mich in Deutschland dreht. Und seitdem habe ich jemanden, der quasi hin und wieder für mich dreht, der schneidet dann auch. Also ich habe dann mit diesen Videos selber nichts zu tun, aber es ist vielleicht in den letzten 3 Jahren so ein Drittel der Videos gewesen, die nicht von mir waren. Das meiste mache ich schon auch noch selber. Ist ja auch eine Kostenfrage, ich muss das ja auch bezahlen.
Ja, ja, klar. Wenn wir über Inhalte sprechen, gibt es Geschichten, die dich persönlich besonders berührt haben? in den Jahren, die du das jetzt schon machst, die möglicherweise auch deine Arbeit nochmal in eine andere Richtung gelenkt haben, dir persönlich nochmal ja so eine Inspiration gegeben haben, dass du für dich vielleicht was verändert hast?
Also ich lerne viele Menschen kennen, wo ich immer so ein Stück mitnehme von denen in mein Leben, also die mich dann irgendwie auch inspirieren. Ich wüsste jetzt keinen, den ich so herausheben würde. Irgendwie hat jeder so seinen Teil dazu beigetragen, mich zu inspirieren und das weiterhin auch zu machen und mein Leben auch so ein bisschen zu verändern.
Hast du denn für dich, darüber hast du vorhin gesprochen, dass du auch sehr drauf guckst, was dich so inspiriert, um das dann zu teilen und viele Menschen ja auch für sich dann so einen Schritt gehen, selbst in eine andere Lebensform rein. Hast du für dich diesen Wunsch irgendwann verstärkt gespürt oder das möglicherweise auch dadurch nochmal ausprobiert, anders zu leben?
Ja, also dadurch, dass ich am Anfang ganz viele Vanlifer gedreht habe, wollte ich halt selber auch in einem Van mal leben. Und das habe ich ja dann quasi gemacht, indem ich mit meiner Tochter einmal durch Europa gefahren bin ein Jahr. Und dann hatte ich, dadurch, dass ich so viel Tiny-Häuser gedreht habe oder Bauwagen, aber der Wunsch mit dem Bauwagen war auch schon ein bisschen älter, muss ich sagen. Also kommt schon ein bisschen aus Kindheitstagen noch, war mir nur nie bewusst. Wollte ich dann natürlich auch mal in einem Bauwagen leben, weil ich kann ja nicht nur darüber berichten und am Ende gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, dachte ich mir so. Und da war ja auch so ein eigenes Interesse. Also ich habe irgendwie vieles ausprobiert von dem, was ich selbst gedreht habe und habe für mich aber immer wieder festgestellt, nee, das ist es nicht. Also es kann sein, dass Bauwagen Tiny House vielleicht meins ist, aber halt nicht, nicht mit Partner oder mit Kind. Ich habe festgestellt für mich, und das war schon etwas, was ich sonst wahrscheinlich nie gemerkt hätte. Ich brauche nicht viele Dinge, aber ich brauche Raum. Ich brauche Raum, um mich zu entfalten. Und ich kann halt nicht, wenn ich im Bett liege und die Spüle mit dem dreckigen Geschirr gleich neben mir habe, das erdrückt mich. Also es sind schon viele Sachen, die ich über mich selber dadurch gelernt habe, was ich möchte und was ich nicht möchte oder was ich brauche. Wie gesagt, ich brauche halt schon sehr viel Raum. Und ich habe jetzt eine 60 Quadratmeter Wohnung, die ich mit meiner Tochter teile. Und unseren zwei Katzen, das reicht mir an Raum. Also ich müsste jetzt nicht noch größer sein. Aber je weniger Dinge ich habe, desto schöner ist es irgendwie auch, dass man den Raum halt auch sieht.
Jetzt bist du ja vermutlich viel unterwegs und hast viel zu tun, wenn du alles selbst machst, alles selbst filmst und schneidest. Vorhin hast du in so einem Nebensatz Burnout einmal fallen lassen, dass das auch eine Rolle gespielt hat, warum du dann dich selbstständig gemacht hast. Wie stressig ist das, was du jetzt tust? Und spürst du da manchmal so diese Gefahr, auch reinzurutschen in ein zu viel?
Ja, also ich habe ja so ein bisschen ADHS auch und ich bin ein absoluter Workaholic. Und das hatte mich damals ins Burnout gebracht. Und es ist auch recht mühsam, sich da wieder rauszukämpfen. Da hat mir YouTube schon geholfen. Also am Anfang habe ich schon, ich habe ja jede Woche, jeden Montag ein Video veröffentlicht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, komm, also du wolltest ja eigentlich weniger arbeiten. Und da ich konnte dann auch zurückschrauben. Ich konnte quasi mit jedem zweiten Video, konnte ich auch noch ganz gut mich finanzieren und habe es dann einfach nur noch zweimal im Monat, also jeden zweiten Montag gemacht. Und dann habe ich festgestellt, boah, du hast ja so viel Zeit. Also das war wirklich, es fühlte sich richtig gut an. Und habe das dann irgendwie anders genutzt, indem ich letztes Jahr zum Beispiel einen Verein gegründet habe für eine Schule in Uganda. Und das war dann letztes Jahr auf jeden Fall meine Vollzeitarbeit und YouTube lief nur nebenbei. Und das fällt mir aber heute vor die Füße, weil ich ganz wenig produziert habe in der Zeit. Und jetzt ist es tatsächlich wirklich stressig, dass ich auch gesundheitlich merke, ich muss langsam mal wieder ein bisschen zurückfahren. Alles das, was ich mache, liebe ich von Herzen. Ich liebe es zu tun. Ich stehe jeden Morgen auf und freue mich. Aber ich merke, es ist zu viel. Ich muss ein bisschen weniger von beiden oder von einem erstmal nur machen.
Ja, das ist ja wichtig, auch mal zu hören, weil ich finde, man stellt sich jetzt das ja oft so vor, wenn man da nicht drin ist, wenn man dieses, ich sag mal, YouTube-Dasein, diesen Beruf, der es ja ist, nicht kennt. Ja, da lädt man halt mal so ein Video hoch, ne? Und dann hat man ein leichtes, ein angenehmes Leben. Aber es steckt ja doch gerade als Selbstständige dann verantwortlich, allein verantwortlich vermutlich auch für eine Tochter, da was dahinter, was nicht so easy und nur tralala ist.
Ja, das stimmt schon. Also es ist wirklich, ja, es ist, das, damit hätte ich, glaube ich, auch nicht gerechnet, dass das so stressig werden kann. Es ist nicht immer, es ist auch schön, aber gerade jetzt habe ich halt sehr viele Reisen ins Ausland gemacht. Ich war jetzt in Lappland gewesen im Winter, um dort eine Familie zu trainieren, die dort lebt. Ich versuche gerade auch ein bisschen andere Formate mal zu machen. Jetzt demnächst fliege ich nach Georgien, Mongolei steht an. Das sind auch keine, also früher war ich halt Vanlife, da kamen die Leute manchmal zu mir nach Leipzig, haben uns irgendwo in den See gestellt und ich habe gedreht. Das war easy. Ja, hast du ein paar Stunden erledigt, dann 4 Stunden Schnitt, fertig. Und jetzt ist es aber wirklich für einen Film, der manchmal nicht mal das reinbringt, was man dafür ausgibt, hat man dann wirklich einen sehr hohen Zeitaufwand. Das ist alles sehr schön, ich genieße das, aber ich merke, dass ich körperlich da echt auch an meine Grenzen komme. Aber ich kann auch nicht Nein sagen, wenn mir jemand sagt, hey, komm doch in die Mongolei und film uns. Okay.
Nee, auch das verstehe ich sehr gut. Was ist das meistgesehene Video auf deinem Kanal?
Ich glaube mittlerweile, ich habe gar nicht geguckt, es war lange Zeit das österreichische Pärchen, die in einem wirklich schönen LKW wohnten. Und ich glaube mittlerweile ist es die Deutsche, die in Tansania in einem Maasai-Dorf lebt. Die haben wir vor 3 Jahren gefilmt. Also ich sag wir, weil meine Tochter dabei war, aber natürlich habe ich sie nur gefilmt. Ich glaube, das war so das, jetzt wo vorhin wurde mich gefragt hast, das war glaube ich das schönste Erlebnis, das außergewöhnlichste Erlebnis, was ich jemals hatte bei einem Dreh. Zusammen in einem Maasai-Dorf und wir waren da wirklich einige Tage, habe ich mit den Maasai verbracht und es war so unglaublich, was wir dort erleben durften. Da bin ich echt so dankbar. Und das habe ich auch nur mit Handy gedreht. Das ist das meistgeklickteste Video. Und ich hatte noch Angst, weil ich weiß aus Fernsehzeiten, dass die Menschen 3 Sachen in dem Fernsehen nicht gerne gucken. Das ist zum einen über Behinderte, über Tiere, also kranke Tiere, so Tierschutz, also so schlechte Sachen. Und leider auch afrikanische Menschen, also weiß ich nicht, weil sie sich damit vielleicht nicht identifizieren konnten. Und dann dachte ich mir so, mal gucken, wie das läuft. Also, ne? Aber es lief richtig gut, weil natürlich da eine Deutsche war. Also wenn ich das jetzt, glaube ich, nur so gedreht hätte, weiß ich nicht, ob die Klicks auch so gut gewesen wären. Aber da war eine Weiße aus Deutschland, die lebt dort seit mittlerweile 13 Jahren mit ihrem Maasai-Mann. Und das war schon sehr spannend, was sie erzählt. Ich habe sehr viel gelernt.
Was hast du da, was hat dich besonders beeindruckt? Was hast du gelernt da?
Ich jetzt aus der entwicklungspolitischen Arbeit, die ich auch selber auch mache, verstehe ich noch mal mehr. Aber eigentlich ist es ja so, ne, man guckt nach Afrika, man guckt dort an die Rituale, die sie machen und denkt sich so, boah, das gibt's doch nicht, das können die doch nicht machen. Also für unsere westliche Welt ist das manchmal sehr schlimm, was sie dort machen. Und ich gebe auch zu, sehr viele Sachen sind auch grenzwertig. Aber sie hat diese Menschen nie verurteilt. Das war halt ihre Lebensweise und ihre Kultur. Und sie hat nie versucht, die irgendwie eines Besseren zu belehren und zu sagen, sowas macht man aber nicht. Weil wer sind wir, dass wir sagen können, was man macht und was man nicht macht? Ich fand ihre Einstellung dazu so gut, dass sie gesagt hat, ich komme hier nicht her, um zu lehren oder zu belehren, sondern ich möchte verstehen und ich möchte selber auch was lernen. Und sie unterstützt diese Maasai-Frauen dort in einem Maße, ohne in die Kultur einzugreifen. Das finde ich wirklich, das finde ich so herausragend, ohne dass sie sagt, so, ich komme jetzt hier mit Ideen und ihr macht das jetzt so und so. So wie es halt der Deutsche oder der Weiße machen würde, ne? Die kommen nach Afrika und sagen, ihr braucht das und das, da machen wir jetzt einfach so. Ohne zu fragen, braucht ihr es wirklich und wisst ihr, wie es instand gehalten wird, wenn ich dir das da baue? Das fand ich so toll, ja.
Du hast ja einige auch Aussteigermodelle in anderen Ländern. Sind das dann eher so Gemeinschaften, die dann deutschsprachig sind und da dann auch so unter sich bleiben? Also da dann einen Ort finden, wo sie in Ruhe so ihr Ding machen können?
Ja, also die Menschen sind jetzt keine, die irgendwie rausgehen und sagen, so, ich mache jetzt hier, ich habe jetzt eine Idee für euch, sondern die steigen aus, um alleine für sich zu sein. Und die Gemeinschaften, die ich getroffen habe, genau, die machen ihr Ding. Die machen eigentlich wirklich nur ihr Ding. Die haben halt einfach einen Platz gesucht für sich, wo sie das gut machen können, glaube ich. Ja, oder auch so der Boris, der in der Höhle lebt, die steigen aus, weil sie einfach alleine ihr Ding machen wollen und dort am besten ungestört sind. In Deutschland ist es ja nicht mehr so einfach, ungestört irgendwo zu leben, weil wir sehr viele auf kleinem Raum sind. Aber auf einer Insel geht das dort.
Hast du das Gefühl, es gibt sicherlich solche und solche Geschichten, aber dass die Menschen glücklich sind oder dass da manchmal dann vielleicht auch gerade das fehlt, so ein soziales Ding, wenn du alleine in der Höhle lebst? Also, oder erzählst du das auch? Also dieses, wie tief gehst du da rein? Ist das eher guckst du auf die positiven Dinge, um eben Menschen zu inspirieren? Oder guckst du auch, was funktioniert da vielleicht nicht so gut? Denn oft ist es ja auch vielleicht im gewissen Maße eine romantische Vorstellung, die man dann da hat, wenn man diesen Schritt macht, die irgendwann in sich zusammenfällt.
Ja, also ich versuche schon immer, alle Seiten zu zeigen und zu erzählen. Es ist nicht immer alles schön, auch beim Vanlife ist es nicht immer alles schön. Ich frage halt auch immer, was nervt? Also was fehlt dir? Ich glaube, viele sind nicht immer ehrlich im Interview und erzählen erstmal nur, wie toll es ist. Und das ist ja auch schön. Und ich freue mich ja auch, dass sie sehr viel Positives an ihrer Lebensweise finden. Manchmal merke ich es nicht immer gleich im Gespräch, aber wenn man sie dann so ein paar Jahre auch kennt und mit denen in Kontakt bleibt, merkt man, bei einigen weiß ich, die haben sich aus der Gesellschaft zurückgezogen, weil sie selber gar nicht mehr klarkommen. Also die kommen auch einfach nicht mehr klar in der Gesellschaft. Und das ist natürlich dann, ja, schwierig. Und das ist auch nicht wirklich das, was ich zeigen möchte. Ich möchte jetzt niemanden zeigen, der irgendwo überall angeeckt ist und dann für sich alleine lebt und dann vermeintlich glücklich ist. Also wir kommen alleine gar nicht zurecht, wir Menschen. Wir brauchen schon Gemeinschaft. Ja, jeder definiert es anders. Gemeinschaft kann eine sein, wo man halt wirklich zusammen wohnt, eine Wohngemeinschaft oder einfach nur ein Haus oder Nachbarn oder Freunde. Also ich glaube nicht, dass jemand auf Dauer glücklich ist, wenn man nur alleine lebt. Also das damit tut man sich keinen Gefallen. Also eine Zeit lang ist es okay, um sich selbst zu finden. Da bin ich total dafür. Aber dauerhaft findest du nie wieder zurück in die Gesellschaft.
Was sind denn die Botschaften, die du rausgeben möchtest, so an deine Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen? Was möchtest du denen vermitteln?
Also in erster Linie möchte ich ihnen sagen, trau dich. Egal, was du gerade im Kopf hast, egal, wovon du träumst, mach's einfach. Probier's. Wenn es nicht klappt, gehst du wieder zurück in dein altes Leben. Also ich habe es so oft gemacht, ich bin so oft umgezogen, ich habe so oft Sachen ausprobiert und ich habe niemals bereut, etwas getan zu haben. Auch wenn es nicht funktioniert hat, dann weiß ich für mich, okay, das war nicht meins. Aber ich könnte mir nie verzeihen, später irgendwo drüber nachzudenken, so, oh Mann, was wäre, wenn? Und das ist nämlich auch das, was sehr viele ältere Menschen dann sagen, oh, wenn ich damals mehr Mut gehabt hätte oder also Mut ist so das, was glaube ich so vielen vermeintlich fehlt. Ich muss allerdings auch sagen, durch Social Media und so werden Wünsche suggeriert, die gar keine sind. Ne? Also ich habe das bei mir selber auch schon festgestellt. Ich sehe etwas, oh, das möchte ich ausprobieren und dann, oder das möchte ich unbedingt haben. Aber dann bist du da doch nicht so hinterher, weil im Grunde ist es gar nicht. Du siehst nur, es ist toll, aber es kommt nicht von innen heraus. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen gucken, ist das wirklich meins oder wird mir das gerade nur so übergestülpt? Aber trotz allem würde ich es immer ausprobieren, weil nur dann weißt du es. Und das wünsche ich mir. Und das ist so meine Message. Einfach, also macht das, was ihr wirklich wollt. Bitte.
Weil sonst, du hast es gerade schon gesagt, passiert ist nämlich, und das habe ich mir gerade eben nochmal ein YouTube-Video angeguckt von deinem Kanal und einmal in die Kommentare reingeschaut, direkt zwei, drei gefunden, die sinngemäß sagten, wenn ich 30 Jahre jünger wäre, dann würde ich das auch gerne machen. Dann hätte ich das auch mit Sicherheit gemacht.
Genau, und selbst dann, wenn man, keine Ahnung, 60 ist oder so, kann man auch noch Dinge machen. Vielleicht macht man sie nicht mehr in dem Umfang, aber irgendwas in die Richtung. Ich denke jetzt an die Lilly, die ich in Uganda getroffen habe, die seit so vielen Jahren durch Afrika fährt. Die ist auch schon über 60, fährt alleine in so einem 4x4. Und ich finde das total beeindruckend. Also ich würde mir das jetzt nicht trauen, durch Afrika zu fahren mit so einem Fahrzeug. Und sie macht's halt und sie hat aber erst mit über 50 angefangen, selber Auto zu fahren. Und wer macht denn das heute? Also meine Mutter hat mit 50 aufgehört, weil sie Angst hatte. Also das finde ich auch sehr beeindruckend.
Gibt's Dinge, die dich gerade ziehen, die dich begeistern? Aktuelle Projekte, nochmal andere Facetten, die du reinbringen möchtest?
Projekte habe ich ja zum einen dieses in Uganda, also unseren Verein, wo wir eine Schule in Uganda unterstützen. Da bin ich auch ein, zweimal im Jahr. Das ist etwas, was mich wahnsinnig beflügelt und ich lebe dafür, ganz ehrlich. Also es ist eine so hohe, so eine große Herzensangelegenheit für mich. Was YouTube angeht, bin ich gerade auf der Suche nach neuen Formaten. Weil Vanlife ist für mich tatsächlich auserzählt. Also es ist, da passiert nichts mehr. Und der Peak ist, glaube ich, erreicht. Und jetzt braucht es irgendwie, ja, neue Inspiration. Und da wollte ich halt so ein bisschen gucken nach Deutschen, die halt im Ausland leben. Klassisch einfach. Aber es gibt so viele, die sagen, ach ja, ich wäre auch gern mal ausgewandert. Also so ein bisschen angelehnt vielleicht an Gut bei Deutschland, aber doch ein bisschen anders erzählt.
Aber in gut.
Ja, ja. Genau. Weniger trashig und weniger vorgeführt. Genau. Sowas würde ich gerne machen. Aber das ist halt mit sehr viel Reisen verbunden und ist auch sehr, sehr zeitraubend. Und meine Tochter ist ja noch nicht volljährig, also ich kann jetzt auch nicht ewig weg sein. Deswegen ist das gerade ein bisschen stressig, aber irgendwie auch super schön. Ich freue mich sehr immer über neue Länder, neue Menschen und neue Geschichten.
Da wünsche ich dir viel Erfolg, alles Gute auf dem Weg. Und Erfolg kann man ja nun so und so definieren. Also nicht nur viele Aufrufe und Klicks, sondern dass du da ganz viel für dich auch findest. Viel Inspiration, schöne Begegnungen, schöne Momente. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Katja.
Dankeschön, ich fand es auch voll schön.
Wie immer an dieser Stelle weise ich nochmal auf den Newsletter hin, der den Freiraus-Podcast begleitet, in dem du immer weiterführende Links und Infos zu den Podcast-Folgen bekommst und darüber hinaus. In dem nächsten Newsletter, der erscheint immer am Sonntag, also ein paar Tage nach Erscheinen der Folge, findest du natürlich Infos zu Katja und dem YouTube-Kanal Peace, Love and Om. Was ich da aber außerdem reinpacke, ist ein Link zu dem Verein, den Katja gegründet hat und mit dem sie eine Schule in Uganda unterstützt. Abonnieren kannst du den unter christoförster.com/frei raus. Ich danke dir fürs Zuhören, hoffe, dass der ein oder andere Impuls für dich dabei war und freue mich natürlich, wenn du zur nächsten Folge wieder reinhörst. Am Freitag eine etwas kürzere, zu einem Tagesexperiment. Immer am Freitag kommt ja die Try-Day-Reihe, das Try-Day-Format, wo ich etwas ausprobiere, was ich noch nicht gemacht habe und diese Idee da kurz vorstelle. Und nächsten Dienstag gibt's dann die nächste etwas größere und etwas ausführlichere Folge frei raus mit einem Gespräch, auf das du dich schon freuen kannst. So viel vorab. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Hearts in